für diese Tage, dann können wir Großes vom Herrn erwarten. Am letzten Donnerstag war es noch so weit, dass ich absagen musste. Ich hatte die Grippe letzte Woche und lebe erst heute ohne Aspirin. Gestern musste ich noch nehmen. Ich hoffe, dass ich es durchstehe ohne, sonst gehe ich dann rauf und bediene mich in meiner Medizin. Zusammenzusitzen und Gottes Wort zu studieren, ist eigentlich das größte Vorrecht, das es auf Erden gibt. Bedenken wir, was unsere Kollegen jetzt tun. Die sitzen am Schreibtisch oder stehen an der Maschine und arbeiten tüchtig. Und wir sitzen hier, für die tun wir nichts, wir machen Ferien, Urlaub, so steht sie auch im Betrieb, 3 Wochen Urlaub, und öffnen die Bibel und lesen in der Bibel. Können wir sehen, wie das in den Augen der Welt aussieht? Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet ein solcher Vormittag in der Gemeinschaft mit Gott zu verbringen und in ganz besonderer Weise hineinzuhören in seinen Willen. Es heißt nicht, dass ich in meinem Betrieb nicht genauso in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Nur dort ist dann das Verhältnis oft umgekehrt. Ich benötige ihn um Weisheit, für meine Arbeit, um Bewahrung, um seine Hilfe und so weiter. Aber ich habe dann oft wenig Zeit, in ihn hineinzuhören. Der Morgen verläuft dann so, dass vielleicht beim Tasse Kaffee trinken das Losungsbüchlein oder sonst noch ein Bibelvers gelesen wird. Und dann habe ich meine Bedarfsliste, meine Einkaufsliste, meine Wunschliste. Dann melde ich mich schnell im SB-Laden Gottes und sage, also lieber Herr, bitte schön. Und dann fülle ich meinen Korb, danke, Bezahlung ist ja nicht nötig, ist umsonst. Und wische meinen Mund und verschwinde. Wir haben uns an dieses Verhältnis mit Gott so gewöhnt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es noch ein anderes gibt. Aber bedenken wir, der Herr ist für uns da. Wir haben ein dickes Buch mit vielen Verheißungen, die das bezeugen. Nur, die andere Seite, die auch in diesem Buch steht, heißt, und wann bist du für mich da? Wann nimmst du Zeit? Sitzt einmal mir gegenüber, im Bilde gesprochen, und hörst mir zu. Wir alle kennen jene Freundschaften, bei denen ein Teil der Redende und der andere der Hörende ist. Der Redende ist, wird viele wechselnde Freunde haben. Denn niemand ist gerne lange Freund von jemand, der nur von sich eingenommen ist und redet. Und keine Zeit zum Hören und sich mit mir zu beschäftigen hat. Überlegen wir einen Augenblick, wie lebe ich mit Gott? Und was bedeuten jetzt diese Tage? Diese Tage bedeuten im Grunde genommen nichts anderes, als ich sitze hier um 8:45 und sage, lieber Herr, 4 Stunden höre ich jetzt zu, was du mir sagen möchtest. 4 Stunden gebe ich dir. Und damit komme ich gleich auf den Nachmittag und Abend. Kurzbibelschule ist für mich ein gewaltiges Angebot. Das ist ja keine Verpflichtung wie bei uns auf der Schule. Wenn einer so und so viel Prozent seiner Aufgaben nicht erfüllt, dann muss er die Schule verlassen. Das heißt, da ist ein Zwang, da ist ein Druck dahinter. Weil der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch ist schwach Und wenn man das ein bisschen drückt, dann kommt noch Erstaunliches dabei heraus. Nicht? Also Druck ist leider notwendig. Aber hier ist es ganz freiwillig. Und ich werde euch einige Aufgaben geben, die für den, der diese Zeit einmal so nutzen möchte, sehr wertvoll sein können. Es soll nicht eine Verpflichtung sein, aber doch eine Aufforderung hineinzuhören. Für mich selber ist es immer wieder etwas Gewaltiges, wenn ich wie gestern, ich bin gestern den ganzen Tag oben oder fast den ganzen Tag in meinem Zimmer gewesen, weil ich keine Zeit fand für Vorbereitung, wenigstens für die, die ich noch brauchte, vorher. Und weil ich all den Telefonaten und den Besuchern an der Haustüre entfliehen wollte und mit einer billigen Fahrkarte hier runterfahren, musste ich am Samstag schon fahren. Und für mich war es etwas Gewaltiges. Ich habe mich vom Frühstück dann abgemeldet unten. Ich habe oben was gehabt und Mittagessen. Und einfach stundenlang in der Bibel jetzt zu forschen und hineinzuhören in diese Lektionen, die wir heute miteinander durchnehmen wollen. Wie stelle ich mir diese Woche vor? Ich stelle mir vor, dass ihr Bibel und Schreibzeug dabei habt und dass ihr tüchtig mitschreibt. Die Notizen, die ich gegeben habe, sind so eine Art Gerippe, an dem man sich jetzt orientieren kann. Vieles werde ich zusätzlich sagen, was nicht auf den Blättern steht. Und wenn ihr da mitschreibt, könnt ihr entweder, wer klein schreibt, in die Notizen hinein, oder aber setzt einfach ein Blatt daneben und schreibt eine zweite Seite voll zu der schon gedruckten Seite. Jederzeit kann man unterbrechen im Unterricht. Ich falle nicht vom Stängel, ich habe meine Notizen ja vor mir. Ich finde also den Faden schon wieder. Und wenn mir die Fragen zu viele werden, dann weiß ich mich schon zu erwehren. Ich habe Übung darin. Aber nutzt die Gelegenheit und stellt Fragen. Von daher ist auch das Kassettenaufnehmen immer ein Problem. Ich liebe das nicht, ich spreche nicht für das Mikrofon, dann muss ich einen ganz anderen Vortrag halten. Ich rede mit euch, die ihr hier seid, und mir ist dann egal, was mit der Kassette geschieht. Nachmittagsabend stehe ich immer zur Verfügung, und wenn solche da sind, die eh schon vorhatten, sei es über die Bibelschule oder sonst ein Gespräch zu führen, bitte möglichst jetzt am Anfang der Woche sich schon melden. Denn gegen Ende hin ist gewöhnlich die Zeit etwas knapp. So etwa möchten wir in diese Tage hineingehen miteinander. Unser Thema liegt im Alten Testament. Das ist ausgewählt von Wort des Lebens. Ich hätte es vielleicht noch etwas anders formuliert auf dem Kurzbibelschulprogrammzettel, aber in etwa trifft es das, was wir machen wollen. Es ist ja dann nötig für die, die das zusammenbasteln, eine Einheit mit den Themen herzustellen. Ich bewundere manchmal die Fantasie, die die Leute entwickeln, wenn sie ein solches Programm zusammenstellen. Das Alte Testament habe ich ganz bewusst als Vorschlag eingebracht mit anderen Themen, weil ich festgestellt habe, dass viele Christen mit dem Alten Testament nicht zurande kommen. Nicht, dass man es verachtet, aber wer eine schon jahrelang gebrauchte Bibel bei sich hat, der kann das jetzt gleich nachprüfen, der guckt einfach mal außen, wo die zerlesenen und die benutzten Seiten sind, wo es also ein bisschen dunkler geworden ist, dann wird er sehr bald feststellen, das kann man nur, wenn man länger schon die gleiche Bibel benutzt, dann kann man feststellen, dass das Neue Testament ganz deutlich besser gelesen ist als das Alte. Man kann auch einen anderen Weg wählen, wenn jemand die Gewohnheit hat, Verse anzustreichen, wichtige Sätze zu unterstreichen in der Bibel. Dann brauche ich nur ein bisschen durchzublättern und da, wo es meist leer ist, habe ich Altes Testament und da, wo es dann bunt wird, fängt das Neue an. Wenn ich Menschen frage, wie sieht eure Bibellese aus? Nach was für einem Plan lest ihr? Wo seid ihr zurzeit? Ihr könnt das selber prüfen in der Gemeinde, einfach nur mal so einen kleinen Test machen. Ihr würdet staunen, ich gebe euch schriftlich, 3/4 aller Menschen, die dann sagen, sie lesen in der Bibel, werden euch nennen ein Buch des Neuen Testamentes. Die lesen nicht im Alten. Ich sage noch einmal, nicht weil man das Alte verachten würde, aber man hat den Zugang nicht zum Alten Testament. Und darum liegt mir so viel am Herzen, immer wieder Menschen zu helfen, einen Zugang zum Alten Testament zu finden. Wenn der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann heißt das, dass vom ersten Buch Mose 1 bis Offenbarung 22 jedes Buch der Bibel, jedes Kapitel der Bibel gleiche Qualität Wort Gottes ist. Es ist nicht so, dass das Alte Testament, und da kommen vielleicht die Geschlechtsregister, das sind so jene Kapitel, die auch hier, wenn ihr schon mal im Alten Testament lest, ein bisschen schneller überschlagt, nicht? Da guckt man gar nicht richtig hin oder man liest über Verse hinweg. Gut, ich tue das manchmal auch. Das sind Verse, die mir heute vielleicht nicht viel zu sagen haben, die aber deswegen nicht qualitätsmäßig weniger Gotteswort wären. Jedes Kapitel dieses Buches bleibt in alle Ewigkeit als Gotteswort bestehen. Ich kann also nicht zu Gott sagen, also lieber Gott, was du da gerade gesagt hast, das ist natürlich enorm wichtig, was du vorhin im letzten Satz meintest, das ist Nebensache. Sobald wir einmal so anfangen zu reden, wird uns bewusst, was mache ich, wenn ich Unterschiede im Worte Gottes setze. Was sagt der Herr Jesus vom Alten Testament? In Matthäus 5,17 sagt er, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Leute, macht bloß dieses Buch nicht zu. Ich bin hier, um es zu erfüllen, sagt er. Oder wenn wir ihn mit den Emmaus-Jüngern nach Emmaus wandern sehen, und da hält er den Jüngern ja eine gewaltige Predigt in Lukas 24 und sagt ihnen, in den Versen 25 bis 27, ihr Toren und träges Herzens, zu glauben, alle dem, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, kann ja nur das Alte Testament sein, gab ja noch kein Neues, legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was von ihm gesagt war. Was von ihm gesagt war. Dann muss sich Jesus Christus im Alten Testament finden. Das war eine zweistündige Predigt. War etwa 2 Stunden zu Fuß für die Jünger nach Emmaus. Da hat er ihnen also 2 Stunden gepredigt aus dem Alten Testament, und dabei von sich gepredigt. Und wenn er sagt, musste nicht Christus solches leiden, dann kann ich euch sagen, an einem Kapitel ist er auf alle Fälle auch vorbeigekommen, das wir kennen, nämlich Jesaja 53. Ne? Aber so wie Jesaja 53 gibt es eine ganze Menge Kapitel. Und wir werden hoffentlich heute in der 4. Stunde an einem solchen angelangt sein, nämlich bei Passalam in 2. Mose 12. In Johannes 5, 39 sagte Jesus zu den Schriftgelehrten, ihr sucht und forscht in der Schrift. Ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, aber sie ist, die von mir spricht. Also, das Alte Testament spricht von Jesus Christus. Jetzt kann ich schon nach diesen wenigen Sätzen sagen. Wer das Alte Testament liest und Jesus Christus nicht gefunden hat, hat das Alte Testament nicht richtig gelesen. Denn es ist uns gegeben, um Jesus Christus darin zu entdecken. Ich kann das vielleicht mit einem Bild klar machen. Stellen wir uns ein riesiges Portal vor. Die Sonne scheint durch dieses Portal und ihr seid auf der anderen Seite. Und da kommt jetzt eine Person an, marschiert. Zunächst nicht. Dann sieht man den Kopf als Schatten. Und dann kommt immer mehr von dieser Person und zuletzt tritt sie durchs Tor und der Schatten passt zu der Person und bleibt auch bei der Person. Der verschwindet nicht, wenn die Person da ist. Genauso ist es mit dem Herrn Jesus. Wo haben wir das erste Mal eine Erwähnung von ihm im Alten Testament? 1. Mose 3, jawohl, 15. Der Same des Weibes, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und so weiter. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist vom Sterben unseres Herrn die Rede. Also da ist die allererste Erwähnung vom Herrn Jesus. Er ist noch nicht da. Aber denken wir, wie dann durch die Kapitel des Alten Testamentes hindurch diese gewaltige Entwicklung stattfindet. Im Schatten, schon alles da, ein Schatten ist nur da, wenn die Person, die ihn wirft, da ist. Ein Schatten kann nicht da sein, ohne einen Körper, der ihn wirft. Also wenn ein Schatten da ist, muss der Körper da sein. Dann ist der Herr Jesus im Alten Testament da. Sonst gäbe es keinen Schatten. Denkt einmal an die Ströme von Blut, die im Alten Testament über die Opfertiere geflossen sind. Das ist alles Schatten des Blutes von Golgatha. Ich kann es auch anders sagen. Wenn ein Mensch gezeugt wird und zwei Zellen sich vereinen, Same und Ei, dann ist der Mensch fertig. Die Haarfarbe ist bestimmt, seine Intelligenzveranlagung ist bestimmt, seine Größe ist festgelegt, seine Hautfarbe, alles. Der ganze Mensch ist embryonal vorhanden. Und der entwickelt sich jetzt nur noch, aber da kommt nichts Neues hinein. Die Gentechnik hat uns das schon längst gelehrt. Wenn ihr einen Spaziergang macht jetzt durch die Natur, die Knospen an den Bäumen, die mit der Sonne sich anfangen jetzt zu öffnen, die sind seit Juni letzten Jahres da. In der Blattachsel eines Blattes ist im Juni ein kleines Pünktchen erschienen. Zunächst nur für den Fachmann zu erkennen. In diesem Pünktchen drin ist alles schon festgelegt. Das heißt, im Ende Juni des vergangenen Jahres lag die Blütenanzahl eines Strauches oder Baumes absolut fest. Da kannst du düngen, da kannst du machen, was du willst, du kriegst nicht eine Blüte mehr. Aber diese Knospe, die war im Juni so klein, dass der Fachmann da nichts entdeckt hat. Im August konnte man das schon sehen mit bloßem Auge. Jetzt ist die Knospe da. Nimm mal eine Forsythienknospe. Mit dem Wärmerwerden öffnet die sich immer mehr und auch ein Laie, ein blutiger Laie kann sagen, da ist eine Blüte und da ist ein Blatt. Und so ist es mit dem Herrn Jesus. Ganz klein, in 1. Mose 3, 15, zum allerersten Mal zu sehen und dann durch die Bücher des Alten Testamentes hindurch entfaltet sich diese Knospe immer mehr. Da kommt nichts Neues hinein. Das war alles schon drin. Nur wir haben es nicht gewusst vorher. Und dann in Matthäus 1, da beginnt er auf Erden mit seiner Erdenzeit. Der Herr Jesus glaubt an die Berichte, die im Alten Testament gegeben werden, zum Beispiel von der Schöpfung. In Matthäus 19,4 sagt der Herr Jesus, der, der im Anfang den Menschen schuf. Also der Herr Jesus ist nicht Evolutionist, sondern Kreationist. Wir sind in guter Gesellschaft mit ihm. Oder wenn wir in Lukas 17 die Sintflut lesen, dann glaubt der Herr Jesus an eine weltweite Sintflut. Er sagt dort, und diese Flut brachte alle Menschen um. Nicht nur irgendwo regional eine Überschwemmung. Der Jesus glaubt an eine weltweite Flut. Oder wenn wir an den Jona im Fisch denken, da sagt der Jesus, so wie Jona 3 Tage im Fischbauch war, so wird des Menschensohn 3 Tage mitten in der Erde sein, in Matthäus 12,44. Der Herr Jesus glaubt an die historischen Berichte des Alten Testamentes, die von so manchem Liberalen angezweifelt werden, weil sie naturwissenschaftlich nicht zu erklären sind. So steht unser Herr zum Alten Testament. Da hat er die Pharisäer und die Schriftgelehrten vor sich. Und wir müssen uns diese Männer als Menschen vorstellen, die das ganze Alte Testament etwa auswendig kannten. Konnte einer schwerlich ein guter Pharisäer oder Schriftgelehrter sein, ohne dass er das ganze Alte Testament auswendig kannte? Das können Sie beim Paulus sehen. Wie sollte Paulus, der hat ja nicht alle seine Rollen mitgeschleppt, wie sollte der all die Zitate des Alten Testamentes bringen? Wir haben es einfach. Wir haben die auf dem Computer eingespeichert, wir drücken nur die Taste und am Schirm erscheint und dann wird noch schnell ausgedruckt und alles ist vorhanden. Das hatte Paulus nicht zur Hand. Der hatte das Alte Testament auswendig in seinem Herzen. Und jetzt stehen diese Männer mit langen Bärten, doppelt so alt wie dieser junge Mann Jesus, da um ihn herum und befragen ihn. Und dieser junge Mann sagt zu diesen alten Herrschaften, hört mal, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und das sagt er etliche Male. Was muss das für diese Männer bedeutet haben? Die müssen ja die Faust geballt haben. Ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Pharisäer, ihr habt keine klare Schau, weil ihr die Bibel nicht kennt. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis für uns. Wir hängen so oft Gott Fragen an. Die Fragezeichen, die sind nicht dort bei Gott, die sind da drin. Da sind die Fragen. Wenn wir mit der Bibel nicht klarkommen, dann liegen die Fragezeichen nicht hier in diesem Wort, sondern die liegen in meinem Kopf. Und das habt ihr schon längst festgestellt. Dinge, die euch heute gar nicht klar sind oder vor einiger Zeit nicht klar waren, sind durch mehr Bibelstudium plötzlich klar geworden. Ich habe ein tolles Ehepaar bei uns in der 2. Klasse, die an einer Stelle mit einem Autoren so richtig im Clinch lagen und stimmten überhaupt nicht überein. Und nun brachte ich im Unterricht einen ähnlichen Satz. Jetzt ging der Mann auf die Barrikaden. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ganz, ganz langsam, jetzt wollen wir mal die Bibel öffnen. Und dann war das etwas Schönes, zuzuschauen, wie in 5 Minuten ein Mann von der Rebellion zum Kopfnicken, tatsächlich, so ist es. Einen Tag später hatte ich seine Frau im Unterricht, im Ehefrauenunterricht, und dann kam sie mit der gleichen Frage. Ich sage, naja, Sie können Ihren Mann schon fragen. Wir haben das gestern miteinander angesprochen. Ihr irret, weil ihr die Schrift nicht kennt. Wisst ihr, es gehört zu unserem Christsein eine Demut, dass wir erst dabei sind, die Bibel kennenzulernen. Und es ist etwas Interessantes. Ihr werdet das immer wieder feststellen, je länger ein Mensch wirklich in der Schrift geforscht hat, desto zurückhaltender ist er mit dem sogenannten Alleswissen und Allesverstehen. Je länger wir die Bibel studieren, desto mehr wird uns bewusst, was wir noch alles nicht wissen. Je weniger ich die Bibel studiert habe, desto schneller bin ich mit einem Pauschalurteil fertig. Vielleicht noch ein letzter Gedanke von unserem Herrn. Da heißt es in Johannes 1,1, am Anfang war das Wort. Und in 14, und das Wort wurde Fleisch. Das ist das schriftgewordene Wort Gottes und Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Nun braucht es nicht viel Weisheit, um zugeben zu müssen, das schriftgewordene Wort und das fleischgewordene Wort müssen ja übereinstimmen. Die müssen ja identisch sein. Aha. Wisst ihr, was das ganz praktisch bedeutet? Dann heißt das, das schriftgewordene Wort Gottes zu studieren, heißt, das fleischgewordene kennenzulernen. Das schriftgewordene zu verachten, heißt, das fleischgewordene zu verachten. Da ist der Christ, der so fromm triefend betet, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Ich frage ihn nach dem Amen. Sag mal, wie oft liest du in der Bibel in der Woche? Ach, wenn ich dazu komme, einmal am Sonntagmorgen in der Kirche. Dann ist, Herr Jesus, ich hab dich lieb, reine Phrase. Dann ist das nämlich ein Jesus, den du dir projizierst von deiner Gedankenwelt, aber nicht dieser Herr. Denn wenn du den Herrn liebst, stell dir mal vor, ich sage meiner Frau, ich hab dich lieb, und kümmere mich nicht um sie. Die wird sich bedanken für diese Phrase. Umgekehrt, wer länger verheiratet ist, hat festgestellt, man sagt sich gar nicht mehr so oft, ich hab dich lieb, wie das vorher sicher nötig war, weil man so miteinander und füreinander lebt, dass das Leben ständiger Beweis für die Liebe ist. Das heißt ja nicht, dass man seiner Frau nicht doch immer wieder mal sagt, dass man sie lieb hat. Sie hört es gerne. Ich rede nicht umgekehrt. Wie lesen wir jetzt das Alte Testament? Schlagt einmal Römer 15 auf. Römer 15. Wir machen eine sorgfältige Einleitung, denn wenn wir auf einer breiten Basis stehen, dann können wir nachher in den Kapiteln des Alten Testamentes viel schneller vorangehen, weil wir das Handwerkszeug erarbeitet haben, das wir brauchen. Römer 15, Vers 4. Was zuvor geschrieben ist, das ist in der Sprache des Neuen Testamentes das Alte Testament. Was zuvor geschrieben ist, das ist uns geschrieben zur Lehre. Ach, wir haben gemeint, die Lehre steht nur im Neuen Testament. Nein, das Alte Testament ist Lehre. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. Wenn ihr über die ersten Verse dieses Kapitels mit den Augen hinweghuscht, dann werdet ihr feststellen, das ist alles Geschichte aus 2. Mose. Da heißt es dann in Vers 11, 1. Korinther 10, 11, das alles widerfuhr jenen, dem Volk Israel, zum Vorbild. Es ist uns geschrieben zur Warnung. Drei Ausdrücke, die wir festhalten wollen aus diesen zwei Versen, Römer 15, 4 und 1. Korinther 10, 11. Wozu das Alte Testament? Zur Lehre, zum Vorbild und zur Warnung. Lehre, Vorbild, mach's auch so, Warnung, mach's nicht so. Wir werden uns in diesen 3 Tagen oder 4 mit Lehre beschäftigen. Wir werden viel Lehre hören. Wir werden uns mit dem Vorbild beschäftigen, bei dem wir dann hören, so wollen wir es auch machen, also Ratgeber für unseren Alltag. Und wir werden auch einige traurige Beispiele vorgesetzt bekommen, wo wir dann lernen wollen, bitte, aber so nicht. Warnung. Lehre, Vorbild und Warnung. Das Alte Testament ist nicht nur Geschichtenbuch. Viele von uns lesen einige Bücher des Alten Testamentes sehr gerne, um der spannenden Geschichten willen. Und wer dann später Familienandacht macht und die Kinder so wie Orgelpfeifen vor sich hat und mit ihnen die Bibel liest, der wird bald entdecken, dass die Kinder immer und immer wieder zu einigen wenigen Büchern des Alten Testamentes wollen, weil da spannende Geschichte ist. Das Alte Testament ist uns zur Lehre, zum Vorbild und zur Warnung geschrieben. Nun lehrt die Geschichte, die Weltgeschichte, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Wie traurig. Ist nicht wahr? Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Das ist auch im privaten Leben so. Wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die ja mittlerweile selber verheiratet sind und nun diese Erfahrungen machen, die wir durchgemacht haben. Erfahrung lehrt, dass man aus Erfahrung anderer nichts lernt. Jeder muss seine Finger erst selber verbrennen. Und dann ist er gewarnt. Ist das im geistlichen Leben wirklich so? Muss ich erst in alle Sünden, die wir im Alten Testament von Menschen begangen finden, fallen, um gelernt zu haben? Ist doch nicht wahr? Und so ist das Alte Testament zur Lehre, zum Vorbild und zur Warnung gegeben. Die Geschichte, die so spannend ist, ist dann praktisch nur der Rahmen für das Bild, um das es geht. Nun wird jeder von uns zugeben, wer kunstbewandert ist, es ist nicht egal, was der Rahmen eines Bildes ist. Die Aussagekraft eines Bildes wird unbedingt durch den Rahmen mitbestimmt und sogar sehr wesentlich beeinflusst. Nun können wir natürlich sagen, es gibt doch viele rahmenlose Bilder, ja. Aber diese rahmenlosen Bilder hängen an bestimmten Wänden, die dann den Rahmen für das rahmenlose Bild sind. Stellen wir uns vor, wir würden ein rahmenloses Bild an diese Wand da hinten hinhängen. Das würde einem die Gedärme umdrehen im Bauch. Unmöglich! Und genauso ist das, wenn wir jetzt Geschichten des Alten Testamentes studieren, dann werden wir immer den Rahmen benötigen. Der Rahmen hält das Bild. Der Rahmen ist wichtig. Wir sagen nicht, die Geschichte interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, was die Geschichte mir zu sagen hat. Das wäre zu schade. Wie soll ich lernen, was die Geschichte mir zu sagen hat, wenn mich die Geschichte nicht interessiert? Die muss ich doch kennen. Also werden wir uns wohl mit der Geschichte beschäftigen. Aber wer sich bisher im Alten Testament nur mit der Geschichte beschäftigt hat, hat sich nur mit dem Rahmen eines Bildes beschäftigt. Der hat das Bild noch gar nicht kennengelernt. Und das wollen wir auf alle Fälle in diesen Tagen tun. Große Themen der Bibel sind im Alten Testament bildhaft abgehandelt. Lehre, Vorbild, Warnung. Man kann es auch so sagen, das Alte Testament ist die Bühne, die Kulisse, auf der das Neue Testament spielt. Ich will nur ein Bibelvers des Neuen Testamentes sagen. Stellen wir uns vor, wir haben einen Menschen, der das Alte Testament gar nicht kennt. Und dem sage ich, Jesus Christus, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Warum bekommt dieser Vers für uns sofort Bedeutung, ohne große Überlegung? Was ist die Assoziation, die wir vollziehen, wenn wir den Satz hören, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt? Dann denken wir sofort an die vielen Tiere des Alten Testaments. Also können wir sehen, wenn jetzt auf der Bühne, auf der Kulisse ein Tier dargestellt ist, das geopfert wird, und jetzt kommt der Herr Jesus und tritt auf diese Bühne und Johannes der Täufer zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, das ist das Lamm Gottes. Ach, wie verständlich wird diese Lehre auf dem Hintergrund des Bildes, der Geschichte, der Kulisse. So ist das Alte Testament die Kulisse, auf der das Neue Testament spielt. Wer von euch Kinderarbeit macht, weiß, ich kann eine Geschichte noch so faszinierend erzählen. Ein Problem habe ich bei den Kindern, ihre Augen, die schwirren irgendwo umher, es sei denn, ich mache was? Ich mache Flanellbilder oder Video. Das ist natürlich noch interessanter. Im Zeitalter des Fernsehens haben alle, die Kinderarbeit machen, festgestellt, es muss jemand schon ungeheure Fähigkeiten haben, wenn er ein fernsehverwöhntes Kind mit einem stehenden Flanellbild noch faszinieren will. Weil wir haben ja heute solche Bilder. Und jeder von uns weiß, wenn ich meine Augen ausgerichtet habe, die haben etwas zu sehen und meine Ohren hören etwas, dann geht das viel, viel tiefer ein, als wenn ich es nur gehört habe. 10% von dem, was wir hören, bleibt. 50% von dem, was wir sehen, bleibt. Oh, wenn ich also lehre, nur höre, dann muss ich sie 5-mal hören, damit das bleibt, was bleibt, wenn ich es einmal sehe. Jetzt will ich einige große Themen der Bibel nennen, die wir in diesen Tagen sehen werden. Kennt ihr die Ausdrücke Erwählung, Berufung, Erlösung, Führung, Gemeinschaft, Heiligung, Kampf, Sieg? Überlegt mal einen Augenblick Sieg. Oh, Assoziationen mit Sieg, naja, da muss ich schon ins Kriegsgeschehen gehen. Im kleinen Augenblick, wer die Geschichte von Jericho beispielsweise kennt. Ach. Jericho? Sagt mal, wäre Jericho auch gefallen, wenn es 10-mal stärker gewesen wäre? Warum? Wäre Jericho auch gefallen, wenn Israel 10-mal schwächer gewesen wäre? Ach so. Sind das nicht ungeheuer spannende Lektionen, die wir bildhaft vom Herrn dargestellt bekommen im Alten Testament? Jetzt kann ich Siegesleben kennenlernen. Was ist das Geheimnis von Sieg? Und so weiter. Also wir werden an der Geschichte Rahmen, ein Bild studieren, das Lehre enthält, Vorbild ist und Warnung zugleich. Und so gibt es im Alten Testament, ich wage das zu behaupten, für jede Lehre des Neuen Testamentes auf alle Fälle eine Geschichte. Und die Wahl, die ich jetzt getroffen habe, ist eine ganz einfache. Ich habe die Geschichten ausgewählt im Alten Testament, die im Alten Testament schon als Beispiel gebraucht werden und im Neuen, und zwar auf alle Fälle mehr als 25 Mal. Das heißt, wir studieren in diesen 4 Tagen Geschichten, über die die Bibel selber 25 Mal mindestens predigt. Haben wir gar nicht gewusst. Gibt es Geschichten, die im Alten und im Neuen Testament über 25 Mal immer wieder erwähnt werden? Wenn ja, warum werden die ständig erwähnt? Warum wiederholt Gott etwas? Weil es wichtig ist. Und genau diese Geschichte, ich hätte andere auswählen können. Ich bin begeistert zum Beispiel vom Richterbuch. Das Richterbuch wird viele Male erwähnt, aber nicht über 25 Mal. Ich habe es nicht gezählt, aber jetzt meine Schätzung ist etwa 10 Mal, würde ich aus dem Stegreif sagen. Die Geschichte des Richterbuches habe ich nicht ausgewählt. Ich hätte David wählen können und seine Geschichten, etwa Goliath, das sind doch gewaltige Bilder, an denen ich Lehre ableite. Nur die Geschichte von David und Goliath, die habe ich vielleicht 5 Mal erwähnt. In der Bibel. Die Geschichten, die wir miteinander studieren, sind über 25 Mal erwähnt. Und wenn das der Fall ist, dann packen wir doch zum Ersten die wichtigen Geschichten. Wenn ihr dann im nächsten Jahr wieder hier seid, und ich eventuell auch, dann können wir ja die zweitwichtigsten, die am zweitmeisten vorkommen in der Bibel, nachgehen und so weiter. Also über 25 Mal. Was ist das denn für eine Geschichte? Was sind das denn für Geschichten, die über 25 Mal als Predigttext gebraucht werden? Das ist der Auszug aus Ägypten, die Wanderung durch die Wüste und der Einzug in Kanaan. Diese Geschichte des Auszuges, der Wüstenwanderung, des Einzuges in Kanaan, werden über 25 Mal in der Bibel als Predigttext gebraucht, als Anschauungslektion. Dann ist es für uns wichtig, dann verstehen wir 25 Texte der Bibel besser, wenn wir uns einmal mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Ich kann es auch anders sagen. Der Auszug aus Ägypten ist die am meisten vorkommende Geschichte in der Bibel, weil sie das Schlüsselerlebnis für das Volk Israel ist. Was würde Israel sein, wenn es nicht aus Ägypten ausgezogen wäre? Moment mal, wir machen einen ganz großen Sprung und ich erwarte schon viel von euch. Was ist mein Schlüsselerlebnis? Ich war nie in Ägypten. Ja, es ist richtig, aber ich will dir nur auf den Sprung. Meine Bekehrung. Oh. Jetzt wollen wir keine falsche Bibelauslegung treiben. Wir wollen nicht von der Erfahrung zur Bibel kommen. Aber ich nehme nur etwas vorweg. Könnte es sein, dass meine Bekehrung und der Auszug aus Ägypten was zu tun haben miteinander? Nun, wir werden sehen. Wir machen hier 5 Minuten Pause.